Herzlich willkommen zu den Tennisproleten und einer neuen Folge bei strahlendem Sonnenschein. Und das kann ja nur der Fall sein, weil auch Henrike mit dabei ist. Schönen guten Morgen, Henrike.
Das ist aber viel, viel Druck am frühen Morgen. ja, die Sonne scheint hier auch. Ich gehe gleich zum Training. Also von meiner Seite fängt der Tag schon ganz gut an.
Wolkenlos, was will man mehr, raus auf die Plätze. Aber vorher müsst ihr noch die neue Folge Tennisproleten anhören. Wie heißt es fast schon immer bei uns, die Tour schreitet voran. Wir sind schon mitten in der Sandplatzsaison und so weiter und so fort. Aber nein, das ist ja das Fantastische. In vollen Zügen können wir das im Moment genießen. Nach Barcelona, München und Stuttgart ist schon wieder Madrid. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass natürlich durch die Ausdehnung der beiden Masters-Turniere in Madrid und dann nach Rom eigentlich jetzt volles Feuer ist, bis auf diese Woche Ruhe in Anführungsstrichen vor den French Open. Und insofern gibt es Tennis satt auf die Augen, auf den Ohren, auf die Ohren in den sozialen Medien. Und es war auch schon wieder mächtig was los, seitdem wir letzte Woche gesprochen haben. Aber das ist das Chronistenpflicht, wobei wir weniger Chronisten als Kommentatoren sind, Henrike. Alexander Zverev hat sich dann doch in München aus der Krise rausgeballert, kann man das so sagen?
Ja, also im Finale gegen Ben Shelton auf jeden Fall. Das war schon, das war schon sehr ordentlich, muss man sagen.
Ja, es ist ja nun eine Woche her und ist wahrscheinlich auch vielfach besprochen worden, was er da gut gemacht hat im Finale und dass es gegen Talon Kriegsbauer holperte. Darüber hatten wir auch gesprochen. Für mich ist viel wichtiger, was zieht er und vor allen Dingen, was ziehst du für Lehren aus München und seinem Titel dort?
Was er da für Lehren rauszieht, weiß ich nicht. Also da kann man natürlich nur auf die ein oder anderen Details, die er dann in den nachfolgenden Interviews gegeben hat, verweisen. Aber ob das dann am Ende die Wahrheit der Wahrheiten ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, er wird vor allen Dingen daraus Selbstbewusstsein ziehen. Er hat selber gesagt, dass er diesen Sieg gebraucht hat, dass er diese Match-Siege, wo es auch vielleicht knapp war, und die er dann zuvor noch verloren hat, dass er die jetzt wieder gewinnt. Ich denke, das ist das, was er da rauszieht für sich. Und man merkte das jetzt auch in Madrid. Das war schon doch noch mal ein anderes Auftreten, auch gegenüber der ganzen Situation. Und ich denke, dass ihm das jetzt hoffentlich dann wieder den Schwung geben wird in Richtung French Open, weil ich glaube schon, dass das nach wie vor noch mit seine beste Grand-Slam-Chance ist wahrscheinlich, vom Belag her. Und da muss man mal schauen. Also ich will da jetzt gar keinen Druck ausüben, aber ich denke mal, das Selbstbewusstsein, das Gefühl, das ist für ihn das Wichtigste.
Das ist, ich denke, das ist ganz essentiell, weil Tennis spielen kann er. Wir alle oder viele haben ja immer gute Ratschläge, was er bezüglich seines Tennisspiels verbessern könnte. Trotzdem kann er es und hat das natürlich auch nicht verlernt. Aber ich habe mich nochmal gefragt in dem Zusammenhang, also ich gehe da vollkommen mit. Ich glaube auch, dass es für ihn vor allen Dingen eben Bestätigung ist, eine gehörige Portion Selbstvertrauen, die ein Spieler einfach braucht. Ich habe mich in dem Ganzen nochmal gefragt, inwiefern wir natürlich als Öffentlichkeit auf in dem Fall jetzt den nationalen Aspekt betrachten, also auf den deutschen Spieler schauend, inwiefern wir da, soll ich jetzt sagen, zu hart mit umgehen, zu ungeduldig mit umgehen oder zu erbarmungslos. Und zwar vor dem Hintergrund, dass es ja parallel dazu in Barcelona einen, wie ich fand, nicht nur überzeugenden, sondern könnte man auch sagen, überraschenden Sieg von Holger Rune gab. Das wäre eine Wertung gegen Carlos Alcaraz. Auf der anderen Seite könnte man eben auch sagen, eben auch einen Comeback-Sieg gab. Und dann denke ich mir, geht die dänische Öffentlichkeit auch so hart, sagen wir jetzt mal, wobei du schon sehr wertend bist, so hart mit Holger Rune ins Gericht. Tut das die norwegische Öffentlichkeit oder Tennis interessierte Öffentlichkeit mit einem Kaspar Ruud genauso und? Ja? Oder leiden wir halt, oder nein, nicht leiden, sagen wir so, oder sind wir halt alle immer noch von dieser, ja, mehr als Dekade, von diesen, man muss ja sagen, fast 20 Jahren der absoluten Überperformance der großen drei geblendet, dass wir Schwächephasen kaum zulassen in der Beurteilung von einem Sportler oder einer Sportlerin?
Ja, also ich muss sagen, ich spreche ja nur Englisch noch außer Deutsch. Das heißt, ich kann quasi nur in englischen Quellen nachgucken und schauen, wie dort über Spielerinnen und Spieler geschrieben wird. Und da habe ich das Gefühl, dass die Briten und die US-Amerikaner zumindest in ihrer Außenformulierung doch tendenziell in der Breite etwas diplomatischer unterwegs sind.
Ja.
Ich weiß nicht, also auch wenn ich mir so politische Diskussionen angucke, muss ich ganz ehrlich sagen, man merkt schon, wie sehr man versucht, dort noch sehr höflich zu bleiben. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland, was die Kommunikation angeht, einfach anders. Wir sind generell direkter.
Ja.
Ich glaube, das wird von anderen Nationen auch gespiegelt. Deswegen ist das natürlich immer so eine Frage, was denkt sich jemand und was kommt draußen an? Oder wie vermittelt er es? Ich glaube, da sind wir schon härter in Deutschland. Wobei ich jetzt von jemandem aus Polen gehört habe, dass in Polen die Kritik an Iga Swiatek, wenn sie mal verliert, wohl auch sehr heftig
Okay,
ist.
okay.
Kann ich jetzt natürlich nicht überprüfen, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass diese Person mich anlügt. Also insofern scheint es zumindest woanders auch zu sein. Und ich glaube, dann ist es auch so ein bisschen Teil unserer deutschen Seele, dass wir sehr gerne auch kritisch sind. Und wenn alles nicht perfekt ist, dass man dann immer rummäkelt oder immer auch noch Ja, aber sagt. Ich habe immer so das Gefühl, dass das auch so ein bisschen bei uns inhärent drin ist. Und man muss ja auch eine Balance finden zwischen berechtigter Kritik oder berechtigter Anmerkung und dann zu sagen, was muss sein, also was ist sozusagen das Mindestmaß, das ich ansetze, wo ich sage, okay, das muss ich schon erwarten können. Und alles andere ist dann sozusagen Bonus, weil du wirst ja nicht Profisportler, um immer zu verlieren. Ne? Das ist schon inhärent mit drin, dass man gewinnen will und dass man sich daran auch in irgendeiner Form messen lassen muss. Die Frage ist nur, wo ist dann die Grenze erreicht zwischen einem fairen Maß, wo man sagen kann, okay, das solltest du schon packen und dann, wann gehe ich darüber hinaus und sage, jetzt verlange ich aber etwas, was idealerweise so wäre, aber am Ende Bonus ist.
Ja. Geh ich mit einer Randbemerkung noch, falls der eine oder die andere von euch gesagt hat, na ja, aber also die Briten hier, Englisch kann ich auch lesen und die hauen doch auch auf Emma Raducanu drauf. Da muss man vielleicht eine Klammer setzen, generell. Die Briten, die Amerikaner, bin ich bei dir. Wenn wir über die britische Boulevard- und Regenbogenpresse reden, da ist es natürlich anders. Die
Das stimmt.
springen natürlich auf eine Emma Raducanu oder auf einen Jack Draper oder wie auch immer drauf. Und oh boy, wie kann der? Kein Wunder, dass der so schlecht spielt, weil er gestern mit, keine Ahnung, XYZ in London in dem Pub gesehen wurde. Und ja.
Das
Das
stimmt.
muss man vielleicht ausklammern, aber eben dann wieder sozusagen zur seriösen Berichterstattung zurück, muss man sagen, ja, Kritik ist dann wiederum, die wir auch äußern, ist dann wiederum auch angemessen und richtig, weil sie ja in einem gewissen Zusammenhang steht zu einem formulierten Anspruch, der ja nicht nur von der Öffentlichkeit kommt, sondern den der Spieler oder die Spielerin ja auch an sich selber stellt, ja? mit der Entscheidung, Profi zu sein und diese Anspruchshaltung teilweise ja nicht nur stellt und lebt, sondern dann eben auch wiederum kommuniziert. Ich möchte die Nummer eins werden, ich möchte einen Grand Slam-Titel gewinnen und, und. Und das ist jetzt nicht Alexander Zverev spezifisch, sondern gilt natürlich für all diese, ja, Top-Spielerinnen und Top-Spieler, die dann zwischendrin mal straucheln. Aber insofern passt es vielleicht ganz gut. Du hast mich darauf hingewiesen, beziehungsweise war das ja die letzten 2, 3 Wochen auch immer schon wieder ein bisschen in den Medien, in den sozialen Medien sichtbar. Einer, der sich mit diesem Spiel sehr, sehr gut auskennt, übrigens auch unter Befeuerung der Regenbogenpresse, auch der britischen, ist Boris Becker. Der scheint
Ja.
ja nun irgendwie so etwas wie, ja, the Magic Key zu sein für Alexander Zverev, zumindest meinen wir wiederum, die Öffentlichkeit, dass er doch derjenige sein muss, der ihm jetzt diesen Weg zum großen Titel ebnen muss. Und siehe da, in Monte Carlo stand er plötzlich auf dem Trainingsplatz dabei, dann hieß es sofort neuer Coach. Und jetzt hat er sich diese Woche, sagtest du, geäußert dazu, er wird nicht Coach, aber.
Ja, er hat ja mit Boris Becker hat ja mit Andrea Petkovic einen Podcast und
Was, wie?
da und
Sagt das nicht. Die Leute sollen unseren hören.
ihr dürft beides hören. So. Und da unterhielten sie sich auch genau über dieses Thema. Ich habe davon nur ein Snippet gesehen, also so ein Ausschnitt. Insofern entschuldigt mich, wenn da vielleicht noch was verloren gegangen ist. Aber dort ging Boris Becker im Prinzip auf dieses Thema ein und sagte, dass er jetzt nicht der neue Coach von Zverev wird, das sei und werde immer Zverevs Vater sein, aber dass er natürlich auch als Deutscher und sozusagen als deutscher Tennisfan, formuliere ich jetzt mal so, natürlich sich auch durchaus wünschen würde, dass ein Deutscher wieder einen Grand Slam holt auf Herrenseite,
Wohlgemerkt, ja.
für alle, die jetzt
Ja.
gezuckt sind, auf Herrenseite. Und dass er natürlich auch anerkennt, dass das nochmal eine andere Welt ist, diesen Schritt zu gehen. Und dass er natürlich dort Alexander Zverev versuchen möchte zu unterstützen. Und ihm da irgendwie Tipps zu geben oder mit ihm darüber zu sprechen. Und das ist aber auch alles. Also ich habe eher so das Gefühl, dass ja, dass er vielleicht mein Ratgeber ist für Zverev in bestimmten Situationen und wenn es sich das ergibt, aber eben nicht diese, ich sage jetzt mal, diese Dauerbetreuung ist. Ich glaube, da ist Zverev auch gar nicht empfänglich für und das möchte er auch nicht. Und das ist ja dann eine Entscheidung, die er auch treffen muss und zu sagen, irgendwie, für mich ist mein Vater mein Hauptcoach und ich gucke nach anderen Quellen und nach anderen Personen, die mich noch unterstützen können. Und das war's. Ich vermute, dass das so eine Konstellation ist.
Ja, und damit finde ich eben wieder keine Konstellation, denn dieses Thema, das beschäftigt uns, solange es unseren Podcast gibt. Und ich würde da jetzt in Anführungsstrichen im Frieden auch einen Haken hintermachen, diese Geschichte, dass eben sein Coach sein Vater ist und, und. Was mir fehlt, und da bleibe ich dabei, wäre eben dann eine Konkretisierung dieses Ganzen. Also es ist für mich ein Unterschied zu sagen, aus Beckers Sicht, ja, ich bin ja auch ein Freund der Familie und ich stehe mit Rat und Tat mal mehr, mal weniger oder wie auch immer dem Ganzen zur Seite. Das ist ein Unterschied zu, ich werde diesen Spieler jetzt nicht als Coach, aber eben als dieser ganz enge Mentor auf dem Weg, ich übertreibe jetzt, zu seinem Sieg in Roland Garros dieses Jahr begleiten. Ja, und das würde für mich, sorry, wenn ich das so sag, als Laie, ja, eben in der Konsequenz auch bedeuten, du bist bei diesem gesamten Build-up in Richtung eines Titels, den Becker so häufig beschrieben hat, den er selber durchgangen ist, den er selber mit insbesondere Novak Djokovic gegangen ist, diesen Weg, bist du mit dabei und du sitzt auch in der Box und du bist während dieses Turniers 14 Tage für den Spieler nicht der Coach, aber genau der, der Bäcker sein will und der sein kann, der sagt, ich habe das alles durchlebt. Also man kennt das aus dem Podcast, dieses so, ja, es ist wichtig, komm, wir gehen immer ins gleiche Restaurant essen, bla bla bla, also diese Äußerlichkeiten, aber vor allen Dingen die Gespräche. Und das wage ich zu bezweifeln, sorry, ja, wenn ich das so als Laie sage, weil ich bin kein Coach und gar nichts in die Richtung, aber einfach nur aus der Beobachtung heraus, das wage ich zu bezweifeln, dass das geht mal durch ein paar kurze WhatsApp oder einmal am Trainingsplatz stehen. Ja? Und es geht nicht darum, dem zu sagen, wie er die Rückhand spielen soll, das soll sein Vater machen, sondern dieser Mentor, dieser psychologische Coach, dieser Motivator an der Seite, für einen meinetwegen klar abgesteckten Zeitraum von jetzt bis zum, was ist, glaube ich, 8. Juni oder sowas, bis zum Finale der French Open. Das würde für mich einen Unterschied machen, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
Nee, so klang es nicht. Und das ist ja das auch, was ich eben meinte mit dafür empfänglich sein. Also ich weiß auch nicht, ob ein Alexander Zverev das überhaupt möchte und sich darauf einlassen möchte, dann sich jemanden für eine Zeit an Bord zu holen, der dann vielleicht auch mal so ein bisschen das Ruder übernimmt und sagt, okay, wenn du das Ziel erreichen willst und meine Hilfe dafür willst, dann musst du aber auch irgendwie dich an bestimmte Dinge, an bestimmten Dingen orientieren, die ich dir jetzt hier vorgebe. Da ist halt auch die Frage, ich meine, erzählen kann Boris Becker dem wahrscheinlich jeden Tag was, aber die Frage ist natürlich, hört ein Zverev auch zu? Haben die auch diese Dynamik untereinander? Das ist ja auch eine Frage von Vertrauen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die sich nicht vertrauen, aber so dieses wirklich, du musst ja jemanden auch ziemlich in dein Leben lassen, um auf einer mentalen Ebene Veränderungen herbeizuführen, ne? Jemanden auch irgendwie vielleicht auch deine Ängste mitteilen, dich öffnen, und dafür musst du auch bereit sein. Und ich glaube, so ist das nicht. Zumindest ist das jetzt mein Empfinden aus dem Erzählen, dass das tatsächlich nur mal so was Punktuelles war und letzten Endes da aber jeder dann doch seinen eigenen Weg geht.
Da bin ich bei dir und das glaube ich auch. Und umgekehrt glaube ich, dass dieser Weg zu einem Titel so komplex und so schwer ist, dass eben nur so eine allumfassende Betreuung, Zusammenarbeit am Ende auch seine volle Wirkung entfalten würde. Und ich bin der Meinung, Boris Becker hat das an sich selber, aber vor allen Dingen eben auch im Zusammenspiel, insbesondere mit Djokovic, bewiesen, dass das so funktionieren kann. Und man könnte hingehen und sagen, ja, aber er hat es ja auch ohne ihn in die Finals geschafft und nur dort hat es dann gescheitert. Ich glaube, der Weg zu so einem Grand-Slam-Titel ist komplexer und ganzheitlicher, als nur drauf zurückzuführen, ja, aber ich habe es auch ohne ihn ins Finale geschafft, sondern das ist ein Puzzlestück, was sich zusammensetzt aus mindestens mal diesen gesamten 2 Wochen, wenn nicht sogar eben in der Vorbereitung darauf. Und da hat Becker in der Vergangenheit meines Erachtens auch immer klar durchscheinen lassen, dass er auf eine gewisse Art und Weise zwar Angestellter des Spielers ist, als Coach, als Mentor oder wie auch immer, aber schon auch immer für sich einen ganz klaren Führungsanspruch formuliert und gesagt, ey, wir machen das jetzt so und wenn du das nicht so machst, dann bin ich der Falsche für dich. Ja, das gab es ja auch, sicherlich noch unter anderen Nebengeräuschen in der Zusammenarbeit und Hürden in der Zusammenarbeit bei Holger Rune, was sehr schnell zu Ende ging. Da gab es andere Punkte, die dazu geführt haben. Aber auch in der Rückbetrachtung dieser kurzen Zusammenarbeit hat bei Becker ist immer wieder durchgeschieden, dass er dann schon einen in sich tragenden Führungsanspruch hat gegenüber dem Spieler. Und den wird er meines Erachtens so, wie er es jetzt formuliert hat, gegenüber Zverev nicht geltend machen können. Und deswegen bleibt es für mich nach wie vor mehr so ein, ich will jetzt nicht sagen Gossip-Thema, wie wir es hier eben besprechen, aber das ist für mich noch nicht der wirkliche Schlüssel zum Erfolg bei Zverev.
Nee, also empfinde ich auch nicht so und aber am Ende muss er es halt selber wissen. Ne? Er muss den Weg gehen, er kann da seine Wünsche formulieren und wenn er bestimmte Methoden oder Möglichkeiten nicht ausschöpfen will, dann ist das sein gutes Recht.
Aber wir merken uns mal den 26. April, weil wenn in 6 Wochen oder wann das ist, 6, 7 Wochen Alexander Zverev den Pokal in die Höhe rückt, dann müssen wir entweder eine Folge aufnehmen, ja, oder wir stellen die hier nochmal online und sagen, das war unsere letzte. Wir haben einfach so viel Scheiße gelabert über die gesamten Jahre, dass Zverev es nie schafft. Wir werden es sehen. Das ist doch das Schöne an Tennis.
Naja, aber ich will jetzt mal ehrlich sein, also da wäre mir jetzt die Datengrundlage auch zu schwach, um das Ganze hier irgendwie beurteilen zu können,
In welcher
weil
Hinsicht?
ja. Ja,
Datengrundlage.
natürlich, wenn er in 6 Wochen die Trophäe in die Höhe stemmt, kann das an Boris Becker liegen. Aber da sind auch noch so viele andere Dinge dazwischen passiert, dass ich sagen muss, das jetzt darauf zurückzuführen, da kann ja auch einen Finger in die Luft halten und hoffen, dass mir eine Idee angeflogen kommt.
Dann bleibe ich selbstbewusst und sage, unsere Analyse beruht auf der Datengrundlage von 6 Jahren Tennisproleten-Podcast. Und
Genau.
das ist schon mal valide. Es bleibt ein Sport, der manchmal aber, es heißt ja immer Game or Sport of Margins, ja, also wirklich der Zentimeterentscheidungen und Millimeterunterschiede, die es halt gibt, ja. Bleibt der Ball an der Netzkante kleben oder geht halt doch ins Feld rein. Oder ist er aus oder nicht aus? Und da gab es diese Woche wieder Willkommen zurück auf den Sandplätzen dieser Nation. Berührt jeden von uns mal wieder eine schöne Situation. Eva Lüss, ein Sieg in Madrid und dann jetzt gestern gegen Jessica Pegula klar raus mit 2-6, 2-6. Irgendjemand schrieb, naja, macht einen Punkt einen Unterschied. Ich komme gleich drauf. Ich meine nicht, das war relativ klar die Niederlage, aber es gab eben im zweiten Satz, im letzten Aufschlagspiel von Jessica Pegula einen Ausschlag, der, Henrike, aus war oder nicht aus war oder was ist passiert?
Was genau passiert ist, muss ich sagen, weiß ich selber gar nicht, weil ich habe das dann nicht mehr nochmal rewind-mäßig nachverfolgt. Ich konnte das Match zwischen Lüss und Pegula nämlich leider nicht sehen. Aber basierend auf dem Abdruck, den Eva Lüss da zeigte, würde ich jetzt in meiner humble opinion sagen, der Ball war drauf.
Also dann muss ich es vielleicht kurz einordnen. Eva Lüss
Gerne.
hat das Gleiche gemacht, was neulich auch schon Arina Sabalenka gemacht hat. Sie hat diesen Ballabdruck entweder selber fotografiert, nee, das hat sie nicht, aber hat ihn eben ein Foto davon in den sozialen Medien gepostet und einfach nur gefragt, ach, so nach dem Motto, ist der Ball aus oder nicht aus? Und darunter in den Kommentaren startet dann natürlich immer wieder die gleiche Diskussion, verbunden natürlich, ja, mit dem Fakt, das muss man eben, oder mit dem Kontext, dass ja seit dieser Saison auch auf allen Sandplätzen das Electronic Line Calling System installiert ist. Das heißt, es gibt keine Linienrichter mehr, die
Nee, das stimmt
ausstreuen.
nicht.
Stimmt nicht?
In Stuttgart gibt es noch Linienrichter. Das war nämlich für Sabalenka die Diskussion.
Aber bei den Masters-Turnieren
Nein,
ist
also
komplett.
ab dieser, ja, das stimmt, bei den Masters schon. Also ab dieser Saison kann man es quasi einsetzen, sozusagen. Es ist approved für Sand offiziell,
Genau so
aber
rum.
es macht noch nicht jedes Turnier.
Also in Madrid ist es so und dann gibt es ja eben, weil das System sagt aus oder nicht aus, eben ja, erübrigt sich die Challenge. Genau, so. Und dieser Abdruck sieht aus, als wäre er aus. Also der Abdruck ist klar neben der Linie. Es ist sogar zwischen der Linie und dem Abdruck sind noch ein paar Millimeter auf jeden Fall ein deutlicher Abstand. Aber das System hat gesagt, der Ball war gut. Ja, und du und auch ich und viele andere, die uns schon mal zugehört haben, können ganz klar sagen, ja, das stimmt, der Ball war gut und damit Eva Lüss korrigieren. Warum ist das so?
Ich weiß nicht, ob wir Eva Lüss korrigieren müssen, weil ich weiß nicht, ob sie ihre Meinung dazu kundgetan hat. Es kann auch sein, dass sie einfach ehrlich interessiert war. Das weiß ich jetzt nicht. So müsste man bei ihr nachfragen, wie sie das gemeint hat. Naja, man muss sich das mal vorstellen. Also man hat im Prinzip eine Linie im Blick und neben dieser Linie befindet sich halt so leicht schräg dieser Ballabdruck. Ich glaube, jeder hat den schon mal gesehen, wenn er so ein bisschen in die Länge gezogen ist. Und zwischen der Linie und dem Ballabdruck ist halt ein bisschen Platz gewesen. Die Sache ist die, man muss natürlich wissen, Sandlinien sind immer so, dass das ist ja so ein Kunststoffstreifen, der da in den Boden gehämmert wird. Und wenn man sich die mal anguckt, ist es schon tendenziell so, dass neben den Linienkanten der Sand meistens sehr glatt ist und nicht so aufgeworfen wie dazwischen. Also, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal erlebt hat, kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie viel Sand auf dem Platz oben aufliegt, weil ja nur die oberste Schicht eines Sandplatzes sich wirklich bewegt. Die Schichten darunter sind ja stabil, ansonsten wäre das ja so, als würde man über einen Strand warten. Und wie gesagt, zwischen diesem Abdruck und der eigentlichen Linie war noch etwas Platz. Aber dieser Ballabdruck, der müsste ja, wenn er wirklich neben der Linie ist, eine perfekte, in diesem Fall Ellipse bilden. Und das hat er halt nicht, sondern eine Ecke dieses Balls war quasi sehr gerade angeschnitten oder dieses Ballabdrucks war sehr gerade angeschnitten.
Wie so
Was
ein, kann
darauf.
man sich vorstellen, wie so eine Eiform, ja,
Genau, und da wurde
aber
eine
geköpft an der einen Seite, ja.
Seite quasi schräg gerade abgeschnitten, was tendenziell darauf hindeutet, dass der Ball die Linie noch berührt hat. Nun ist das Lesen von Abdrücken leider keine, weiß ich nicht, keine mathematische Gleichung, wo du sagst, okay, wenn ich alles korrekt folge, dann komme ich auch zu einer eindeutigen Lösung. Da ist natürlich ein Fehlerquotient drin. Genau dasselbe gilt für die Maschine, also das Electronic Line Calling. Insofern muss man sagen, dass man das am Ende natürlich nie zu 1000% sicher wissen wird in solchen Situationen. Aber tendenziell würde ich jetzt sagen, rein vom Abdruck her und wie das aussah, und ich müsste jetzt auch zurückgehen, um die Situation zu sehen, weil manchmal kannst du auch aus der Tatsache, wie der Ball geflogen ist und wie mit welcher Geschwindigkeit, das gibt dir ja auch Informationen darüber, schon einen ganz guten, ganz gute Meinung abgeben. Aber letzten Endes sind wir alle fehleranfällig und das kann auch falsch sein. Aber gemessen an dem, was ich gesehen habe, würde ich tendenziell mit der Maschine mitgehen und sagen, der war drauf.
Und die Streitereien, ob drin oder nicht drin, drauf oder eben nicht drauf, die gab es auch schon zu Zeiten ohne elektronisches Linienrichtersystem. Ich glaube, ich fand einen Hinweis in den Kommentaren ganz hilfreich, oder nicht nur hilfreich, sondern auch interessant. Da schrieb jemand, naja, genau auch diese Erklärung, die du gerade gebracht hast. Und dann sagte er oder sie, naja, vielleicht wäre es schon ganz gut, wenn die WTA und die ATP die Spielerinnen und Spieler einmal genau über diesen Punkt auch mal informiert, ja, dass eben ein Ballabdruck so aussehen kann auf Sand, wenn er die Linie berührt und genau aus diesem Grund die Wahrscheinlichkeit, dass das ELS damit zu 99 oder wie viel Prozent auch immer richtig liegt, einfach gegeben ist, ja. Und man sich damit diese Diskussion und vielleicht auch die unnötige, ja, Instabilität dann während eines Spiels, weil man sich aufregt und sowas ersparen kann. Aber ist leichter gesagt als getan, wenn du da auf dem Court stehst und ganz in dem Match drin bist. Ja, dann regst sich halt trotzdem drüber
Klar.
auf. Ja. Aber ich frage mich
Ja.
schon, ob es da sowas wie, naja, jetzt muss ja keine große Schulung sein,
Schulungen.
aber ob es da eine gute Kommunikation zwischen den Organisationen und den Spielerinnen und den Spielern, ob die da existiert.
Wahrscheinlich nicht, wenn wir die
Nee.
vielen Diskussionen
Nee.
haben. Ich meine, man muss natürlich zugeben, auch so ein Electronic Line Calling hat ein Fehlermargin. Also auch die
Ja.
haben so einen Fehlerquotient, wo man sagt, die sind zu so und so viel Prozent oder weiß ich nicht, zu so und so viel Millimeter akkurat. Also auch die haben natürlich Situationen, wo vielleicht mal was schief läuft. Nun muss man fairerweise gestehen, dass wahrscheinlich im Schnitt der Fehlerquotient der Maschine besser sein wird als der von dem Menschen. Ganz einfach, weil so eine Maschine, wenn da, und jetzt kommt es auch noch darauf an, welches System man hat, mit einer Highspeed-Kamera drauf guckt von 8 Punkten, das ist nun mal mehr als im Zweifelsfalle 4 Augen, nämlich von dem Stuhlschiedsrichter oder der Stuhlschiedsrichterin, und je nachdem, wo der Abdruck ist, ist die auch noch ganz weit weg, und dem der Linienrichter, Richterin. Insofern wird da die Maschine im Schnitt wahrscheinlich gewinnen. Und nun hat man auch noch das Problem, es gibt zwei unterschiedliche Systeme. Es gibt ja Hawkeye, das ist sozusagen das ursprüngliche System, was man so kennt. Das arbeitet halt mit Kameras, die dann auf den Boden kalibriert werden, und diese Kameras verfolgen dann den Ball und berechnen dann aufgrund der Informationen über einem Algorithmus die Flugkurve. Und das funktionierte ja ganz lange auf Sandbelägen nicht, weil der Belag sich halt nun mal bewegt und dann die Kalibrierung auf gut Deutsch im Arsch ist. Ich weiß gar nicht, ob sie das inzwischen korrigiert haben. Dann kam ja mal Fox 10 auf,
Ja.
und Fox 10 gibt es auch immer noch. Und die haben dann das erste System entwickelt, was auch auf Sand quasi approved wurde von offizieller Stelle, die aus so einer Mischung von Ballverfolgung, aber auch Highspeed-Kameras, die
Kamera,
quasi
ja.
den eigentlichen Ball filmen, genommen haben. Und
Das
dann
waren diese
wurde, wenn der
Bilder, die
Ball,
aussahen wie aus so
genau,
einer
das wurde dann auch
Banküberwachung, wo
eingeblendet.
gleich der Bankräuber kommt.
Genau.
Ja,
Dann
okay.
dieses und daraus dann quasi noch diese Zusatzinformation genommen hat. Und ich fand diese Highspeed-Kamerabilder immer ganz interessant, weil die natürlich zeigen, was so ein Ball tut. Auch da muss man natürlich wieder verstehen, dass so ein Ball ist ja ein im Verhältnis ein weiches Objekt, ne? Gerade wenn der dann wirklich mit Highspeed geschlagen wird, verformt der sich ja. Der bleibt ja nicht eine perfekte Kugel, sondern wenn du den schlägst, jeder, der schon mal so Highspeed-Aufnahmen auch davon gesehen hat, wenn Ball den Schläger berührt, der fällt in den Schläger rein, drückt die Saiten raus, wird dabei gestaucht, bis die Saiten quasi ihren Endpunkt erreichen und nicht mehr rausgedrückt werden können von der Kraft. Und dann springen die ja zurück. Das ist ja der Sinn. So funktioniert ja auch die Beschleunigung. Drücken den Ball durch das Springen wieder raus, und der fliegt dann quasi in die andere Seite zurück, aber auch während des Fliegens. Und vor allen Dingen später beim Aufkommen erlebt der Ball ja eine Verformung. Der wird für eine Zeit lang gestaucht. Und jetzt ist es natürlich dann auch eine definitorische Frage: Ab welchem Punkt wird denn der Ball, als er hat die Fläche, den Boden berührt, definiert? Sagt man, okay, der Ball hat die Fläche des Bodens, weil sobald der Ball den Boden berührt, berührt er ihn ja nur mit einem kleinen Stück. Dann kommt er richtig auf, wird gestaucht, bis er nicht mehr stauchen kann, und dann springt er hoch. So funktioniert das Abspringen. So, welchen Punkt nehme ich denn für die Berührung?
Und den
Nehme ich die,
ersten?
kalkuliere ich die Stauchung mit rein, nehme ich den ersten Punkt, und kann ich den ersten Punkt wirklich einordnen? Weil, wenn wir auf ein Auge gucken, der Ball kommt auf. Jeder von uns wird tendenziell, weil das in Millisekunden schneller abläuft, auch nur die Stauchung sehen. Verstehst du, was ich meine? Ich brösel das jetzt extra mal so extrem auf, einfach um zu sagen, dass das keine absolute Wissenschaft ist, wo man sagen kann, da sind wir jetzt perfekt. Vielleicht wird es irgendwann mal eine Technologie geben, wo man einen Ball baut, der in sich Sensoren hat, die genau sagen können, jetzt ist der Kontakt erreicht, das ist drin oder draußen. Aber will man das so aufbröseln? Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist ganz gut, vielleicht mal Spielerinnen und Spielern und auch der Zuschauerschaft vielleicht das mal zu erklären und zu sagen, hier, Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Denn ich bin ehrlich gesagt so, dass ich inzwischen das Electronic Line Calling sehr angenehm finde. Ich war ja früher durchaus dagegen, weil ich das halt auch schade finde für die Linienrichter und weil es natürlich durchaus dazu führt, dass Stuhlschiedsrichter und Richterinnen weniger trainiert werden im Auge. Die kommen ja alle aus den Linienrichtern, aber vielleicht kann man das anders ausgleichen. Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, diesen stetigen Fluss finde ich schon sehr angenehm.
Absolut. Da bin ich bei dir. Insofern gibt es auch die einzige Möglichkeit, noch selber an so einem Matchstand teilzunehmen. Nur in der Form, dass man selber spielt. Schwierig. Dass man selber Stuhlschiedsrichterin oder Stuhlschiedsrichter ist, auch schwierig. Oder eben als
Nicht
Ballkind.
schwierig.
Ja, aber also auf Kreisklasse vielleicht nicht, aber jetzt bei den US Open auf dem Stuhl zu sitzen, ist dann wahrscheinlich
Nee,
schon
das stimmt. Da ist es
herausfordernder.
einfacher, Ballperson zu werden.
Das kann man übrigens, jetzt kommen wir wieder zum Serviceteil unseres Podcasts, seit
Das kann man, ja.
gestern Nacht kann man sich bei den US Open als Ball, und dort verwehrt sich das Wort Kind, die haben ja nicht nur Kinder, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, also auch als Erwachsener kann man sich als Ball Mensch, als
All person.
Ballmensch, ja, All Person
Die sagen
bewerben,
Ball person, ja.
Ball Person, genau. Und zwar ist die Bewerbung ist draußen oder sozusagen das Online-Formular, muss nur ein paar Angaben zu sich machen. Das hat nichts mit JD Vance und Trump zu tun. Die wollen hier natürlich auch eine schöne Mischung haben über Ethnien etc. Aber interessanter wird es dann unten. Da gibt es zumindest einen kleinen Test, ob man sich beim Tennis auskennt. Man muss beispielsweise beantworten, bei welchem Punktestand es zu einem Tiebreak kommt. Da gibt es zur Auswahl 5 zu 5, 6 zu 5, 6 zu 6 heiß. Ja. Oder auch 6, 6, 5, 5. Ja, also das ist schwierig. Noch schwieriger wird es dann, mal gucken, ob du das kannst. Ich sag dir einen Spielstand und du sagst mir, ob die, ob es bei dem Spielstand einen Wechsel der Bälle gibt. Werden bei 6-4, 4-2 die Bälle gewechselt?
6-4-4-2, also
Ja.
Satzstand, also Satz, zwei Sätze.
Ja, es steht 6 zu 4
Also
und
es,
4 zu 2. Gibt es einen
ja,
Wechsel der
ich gehe mal
Bälle?
davon aus, dass die ersten Bälle werden nach 7 Spielen gewechselt.
Ja.
Das heißt, das hätten wir bei 7. Moment, wir waren bei
Jetzt.
6, 6 und 4, ne?
Na,
Also
6,
wir
4,
sind bei
4, 2 steht's.
16. Wir sind also bei 16
Ja.
Spielen. Das heißt, 16 und dann nach 9 Spielen, ja, 9 plus 7 sind 16. Ja, müsste gewechselt
Ja.
werden.
Das erste Mal nach 7 und danach alle 9 Spiele, richtig.
Genau, in alle 9 Spiele. Ja, dann nach 16, ja.
Das kannst du dann
Siehste, früher
ankreuzen.
wusste ich das auswendig.
Aber noch
Jetzt
bist du
muss ich
dabei.
rechnen.
Also du könntest dich bewerben, jetzt fragen wir noch zwei Stück. Spieler A serviert und es steht 30-15.
Dreißig.
Spieler A macht einen Doppelfehler. Wie steht es jetzt? 40-15, 30 beide, 15-40, 15 beide oder 15-30?
Ich hoffe, 30 beide.
Ja, das wäre mal interessant, wenn man einfach einen Punkt wieder abgezogen bekommt beim Doppelfehler. Und jetzt die letzte Frage, und dann kannst du direkt nach New York fliegen. Wie viele Tennisbälle are in play to begin a match? Also mit wie vielen Bällen spielen die eigentlich? Jetzt sag nicht mit einem, das ist schon klar, sondern als Balljunge. Wie viel
Mit
habt ihr
6.
da? Sehr gut. Ich hätte, es war Multiple Choice, 7, 5, 4, 6, 3, richtig. Also 6. Genau. Und die letzte Frage, wie wird eigentlich im Tennis der Score Zero genannt? Das heißt ja nicht Zero, sondern.
Love.
Ja, gut. Also du kannst schon mal dran teilnehmen.
Ich könnte mich
Ja?
bewerben.
Alle
Da ich aber
anderen.
lausig im Werfen bin, wahrscheinlich nicht.
Weil ja, du kannst ja auch
wobei, da
rollen.
kommt es darauf an, auf welch, ja, es kommt darauf an, auf welcher Position man dann steht. Aber
Du bist die am Netz, die immer hin und her rennen muss.
ja, genau, ich flitze
Ja,
dann vorne rum. Ich
du
bin ja
musst
auch klein,
arbeiten.
das passt schon.
Du musst arbeiten. Dann kriegst du mal einen Ball an den Kopf, höchstens irgendwie. Und
Passt schon.
also, wenn ihr das machen wollt, ist jetzt auf der Website der US Open, kann man sich bewerben dafür. Und vielleicht letzter Teil aus dem Bereich Services und Medien, Enrique, von unser aller Star oder auch nicht. Manche mögen ihn, manche vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall gibt es auf Netflix eine neue Miniserie zum Thema Tennis und es
Richtig.
geht um keinen geringeren als Carlos Alcaraz. Ja,
Das stimmt.
ja.
Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen.
Ich kann ein bisschen was zu sagen. Also es sind vier, wobei ich weiß gar nicht, ob sie noch weitere, das gibt es jetzt seit neuestem auch wieder, dass sie nach und nach was veröffentlichen. Also online sind jetzt vier, nicht Staffeln, sondern vier Episoden oder wie auch immer. Ich habe mir die erste schon mal reingezogen und nachdem ich persönlich ja von dieser, wie hieß es, Breakpoint-Geschichte auf Netflix eher enttäuscht war, aber das war nur meine persönliche Meinung. Andere haben gesagt, das ist
Ja, gehe
gut,
ich mit.
um Leute zum Tennis ranzuführen. Muss ich sagen, ist das hier natürlich ein gelungenes Stück. Daniel übrigens würde jetzt zu Recht wieder sagen, naja gut, aber es ist natürlich auch editiert und begleitet vom gesamten PR-Team von Alcaraz. Also insofern, man muss das natürlich auch immer mit einer gewissen kritischen Distanz sehen. Aber ich habe mir die erste Folge schon mal angeguckt. Sehr sehenswert. Interessanterweise PR-technisch interessant gemacht, weil es geht ganz viel Selbstzweifel. Oder es geht um ganz viel Selbstzweifel in dieser ersten Episode. Immer wieder das Thema, ich möchte doch einfach nur ein 21-jähriger Junge sein und ich will das nicht. Also mit dem das ist die gesamte Disziplin drumherum und ich würde jetzt auch gern feiern und trinken gehen. Das ist natürlich irgendwo auch sicherlich geskriptet, weil sein Agent dann sozusagen der strenge Lehrmeister ist und Juan Carlos Ferrero natürlich auch, die ihn da immer wieder einnorden müssen. Hier in seinem, der junge verspielte Hund sozusagen muss jetzt in die Hundeschule. Aber es ist sehenswert, diese etwas nervige, sag ich mal, Synchronisierung, die man auch schon aus Breakpoint kennt. Die ist deutlich weniger. Bei den Spielszenen kommt es immer so ein bisschen hölzern daher, wenn es heißt, und Carlos Alcaraz schlägt auf und er holt ihn den Titel. Ja, also das ist so ein bisschen albern,
Ja
aber
gut, das ist
sehenswert.
wahrscheinlich auch für die Leute, die dann, weil zum Beispiel bei der ersten Breakpoint, also bei der ganzen Breakpoint-Geschichte, glaube ich, war das für uns auch so enttäuschend, wenn du die Tour halt verfolgst, dann ist so der Spannungsmoment halt total tot, weil du halt weißt, wie es
Ja,
ausgeht, ne?
ja.
Wenn man das Ganze mit so einer gewissen Distanz zum Ergebnis guckt, ist das, ich habe dann später ein paar Folgen nochmal gesehen. Und wenn man das mit so einer gewissen Distanz guckt, also innerlich sagt, okay, ich schieb das jetzt mal weg und lass mich drauf ein, was da passiert, dann wird es besser.
Ja,
Für mich
ja,
zumindest.
ja. Ja, ich kann mich erinnern, dass als die erste Staffel von Breakpoint raus kam, ich auch so enttäuscht war im Sinne von, wenn einer mit Tennis bisher nichts zu tun hat, dem wird die Schönheit und die Dramatik und alles dieses Sports und der unterschiedlichen Spielstände, bla bla bla, gar nicht bewusst. Ist wahrscheinlich A, zu viel verlangt und B, auch gar nicht die Intention gewesen, sondern es kommt ja durchaus über das, ganz viel über den, sage ich jetzt mal, Entertainment, Event, Star Power und Personality, Bereich. Ja, als jetzt den Menschen zu erklären, ja, bei welchem Spielstand die Bälle gewechselt werden müssen. Und das ist bei der Dokumentation jetzt über Carlos Alcaraz ist das etwas anders, weil da ist es ja nun wirklich auf eine Person gemünzt. Und wie gesagt, ganz sehenswert, auch verträglich so von den Längen her, die Episoden. Ich habe mir die erste jetzt, wie gesagt, schon mal reingezogen. Schaut es euch mal an, wenn ihr Feedback dazu habt oder einen Kommentar, wird uns interessieren. Schreibt uns gerne an kontakt@tennisproleten.de oder auch auf Insta, Twitter in den Kommentaren oder so. Dann nehmen wir das hier gerne mal noch auf, wie das sozusagen im Feuilleton des Tennis einzuordnen ist, diese neue Serie auf Netflix zum Thema Tennis.
Weiß ich ja, was ich heute Abend gucken kann.
Ja, Madrid, denke ich. Wenn
Ja, und
kein
wenn doof ist,
spannendes
gucke
Match
ich halt
ist.
Alcaraz.
Ja, eben weil er wiederum, und damit können wir vielleicht die dieswöchige Folge von Tennispoliten abschließen, er selber hat ja aus Madrid rausziehen müssen, hat sich Oberschenkelverletzung, hat sich eine, jetzt rede ich schon, hey, er hat sich Oberschenkelverletzung geholt, ja. In Barcelona, auch Holger Rune, Sieger von Barcelona, hat gestern verletzt sein Match nach dem ersten Satz beenden müssen. Wirft wieder die Frage auf nach der Überspieltheit etc. Wobei, da würde ich jetzt wieder ganz alter Mann sagen, also die Abfolge Barcelona-Madrid, die gab es früher auch schon und das hat jetzt nichts mit Überspielt zu tun. Das
Und
passiert,
Zverev und
oder?
Shelton haben es gepackt.
Siehste? Und die haben auch spielen
So
müssen.
sieht's aus.
Ja. Also insofern, da Carlos Alcaraz aus dem Feld in Madrid sich hat zurückziehen müssen, schau du mal die erste Folge heute Abend auf Netflix in dem Fall.
Mache ich und dann sage ich dir, wie ich es fand.
Guck mal, und wir sind wie immer irgendwie, wir stoppen das nicht mit. Aber wir sind wieder bei guten 45 Minuten angelangt. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt das wissen. Das wird übrigens vielleicht letzte Anmerkung. Das wird interessant, wenn ihr jetzt rausgeht und euer eigenes Match spielt und der Ball ist vom Abdruck her klar aus und ihr beginnt die Diskussion mit eurem Gegenüber. Nee, 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 der war schon drauf. Ja? Dann in diesem Fall bittet euren Gegner, eure Gegnerin doch unseren Podcast zu hören, denn da geht ihr hoffentlich jede Woche ein klein bisschen schlauer, amüsierter oder wie auch immer in Sachen Tennis raus. Henrike, dir viel Spaß beim Training.
Gracias.
Ja, de nada. Macht's gut. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.